5. Mose 12, Vers 18, hört das Wort Gottes. Sondern von dem Herrn, vor dem Herrn, deinen Gott, sollst du es essen. An dem Ort, den der Herr, dein Gott, erwählen wird. Du und dein Sohn und deine Tochter und dein Knecht und deine Magd und der Levit, der in deinen Toren ist. Und du sollst fröhlich sein vor dem Herrn, deinem Gott, über alles, was du dir mit deiner Hand erworben hast. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Güte, für deine Gnade. Wir danken dir für dein Wort, das du uns gegeben hast, damit wir darin dich sehen und du durch dein Wort zu uns sprichst. Herr, erleuchte unseren Verstand und unsere Ohren und unsere Herzen mit deinem Geist, damit wir dein Wort verstehen. Wir bitten in Jesu Namen. Amen. Kapitel 12 beschäftigt sich immer noch seit jetzt der dritten Woche mit der Anbetung Gottes, und zwar vor allem mit der öffentlichen Anbetung Gottes. Wir finden im Neuen Testament oder in der Schrift drei Arten davon, wie wir Gott anbeten sollen. Zum einen ist es die private Anbetung, wenn wir unsere Bibel lesen, wenn wir beten, wenn wir vielleicht sogar Gott Lieder singen. Dann finden wir die Anbetung als Familie, dass wir zusammenkommen als Familie oder als Ehepaar und gemeinsam das Wort Gottes lesen, gemeinsam beten und auch, wenn möglich, gemeinsam singen. Und dann finden wir, und es ist weder wichtiger noch weniger wichtig, die Anbetung des gesamten Volkes Gottes, wo wir als Volk zusammenkommen, um ihn anzubeten. Genau darum geht es in 5. Mose 12. Es geht um die Anbetung. Wir sehen das, dass es hier um die Opfer geht. Die Opfer waren das, was das Volk gebracht hat, zusammen zum Altar, zum Tempel hin. Wir können daraus einiges lernen. Vor nicht zwei Wochen, sondern vor drei Wochen, also dazwischen war ich eine Woche weg, hatten wir gesehen, dass 5. Mose 12 uns drei Dinge lehrt, nämlich, dass die Anbetung Gottes an einem Ort geschieht, dass die Anbetung Gottes gemeinsam geschieht und dass die Anbetung Gottes mit Freuden geschieht. Und wir sind heute beim zweiten Punkt angekommen, dass die Anbetung Gottes in Gemeinschaft passiert. Wir beten Gott gemeinsam an. Und wir sehen es hier, achtet darauf, was Vers 18 gesagt hat. Du sollst es essen an dem Ort, den der Herr, dein Gott, erwählen wird. Du und dein Sohn und deine Tochter und dein Knecht und deine Magd und der Levit, der in deinen Toren ist. Gott sagt, ihr sollt zusammenkommen. Und das Erste, was wir betrachten werden, ist in der Anbetung gemeinsam die Gemeinschaft der Heiligen, die Gemeinschaft des Volkes Gottes. Wir sehen hier verschiedene Kategorien. Mose sagt, ihr, also die Leute, die vor ihm standen, die er angesprochen hat, aber er sagt auch eure Kinder, also ihr als Familie sollt zu dem einen Ort kommen. Und dann sagt er sogar, und eure Mägde und Knechte, also der Haushalt damals, die Hausangestellten sollten mitkommen. Und wir müssen verstehen, dass Mägde und Knechte damals nicht das war, was wir vielleicht im Kopf haben von der Sklavenhaltung in den USA oder in anderen Ländern in der moderneren Geschichte. Mägde und Knechte waren damals wahrscheinlich sowas wie Hausangestellte, wahrscheinlich sogar aus dem Volk Israel. Es waren entweder Juden, die entschlossen haben, dass sie ihre Ländereien aufgeben, die sie besessen haben, um ihre Dienste anderen Familien anzubieten. Oder es waren Leute, die sich verschuldet haben und ihre Schulden abgearbeitet haben. Sie haben immer noch zum Volk Gottes gehört. Und sie werden innerhalb des Alten Testamentes immer als Angehörige des Volk Gottes bezeichnet. Sogar im Neuen Testament sehen wir, dass Sklaven, die gläubig sind und die gläubige Herren hatten, als Teil der Gemeinde, als Geschwister angesehen worden sein. Erinnert euch an den Brief an Philemon, wo Paulus sagt, dass er seinen Bruder, der sein Sklave war, wieder zu sich nehmen soll, als Sklaven, aber auch als Bruder in Christus. Wir sehen also, dass es hier um den ganzen Haushalt ging, um alle, die in dem Haus gelebt haben, die zum Volk Gottes gehört haben, plus dann sogar noch die Leviten, also die Priester. Es geht also um das ganze Volk, es geht um die Gemeinschaft des Volkes Gottes. Und das ist etwas, Was wir verstehen müssen, die Anbetung Gottes, die öffentliche Anbetung Gottes, ist eine Anbetung, die wir in Gemeinschaft tun. Es ist keine Anbetung Gottes, wenn sich jemand auf den Marktplatz stellt und anfängt zu predigen. Und wir danken Gott, dass es Männer oder Frauen auch manchmal gibt, die sowas tun. Wir danken Gott, dass es Leute gibt, die sich berufen fühlen, auf die Straßen rauszugehen, um das Wort Gottes zu predigen. Aber das ist nicht Anbetung in dem Sinne, wie Gott es hier fordert. Es ist ein Dienst für Gott. Es ist ein schwieriger Dienst für Gott. Es ist etwas, wo ich mich scheue, es zu tun, um ehrlich zu sein. Aber es ist nicht das, was wir hier als Anbetung sehen. Die Anbetung geschieht in Gemeinschaft mit den Geschwistern. Denkt daran, als die erste Gemeinde entsteht in Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 2, Petrus predigt und die Worte des Petrus dank der Kraft des Heiligen Geistes durchdringen die Herzen der Zuhörer und sie fragen, was sie tun sollen. Und Petrus sagt, tut Buße und lasst euch taufen. Und dann lesen wir, diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Und was lesen wir dann? Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Und hier sehen wir, was die Gemeinschaft der Heiligen eigentlich ausmacht. Die Gemeinschaft derer, die zur Anbetung Gottes zusammenkommen. Und wir lesen diese Verse oft oder andere Verse im Neuen Testament und fokussieren uns allein auf die Gemeinschaft. Aber es war nicht einfach nur Gemeinschaft, um zusammenzukommen. Gott hat dem Volk Israel nicht gesagt, wenn ihr dann den Ort habt, möchte ich, dass ihr dreimal im Jahr zusammenkommt, um eure Bekannten zu treffen. Oder um eine Familienzusammenkunft zu feiern. Oder um alte Freunde wieder zu treffen. Sondern er hat sie aufgefordert, zusammenzukommen, um anzubeten. Und das sehen wir auch im Neuen Testament. Sie kamen zusammen und sie blieben beständig in was? In der Lehre der Apostel. Das Erste, was wir lesen, ist die Lehre der Apostel. Unsere Gemeinschaft als Geschwister, als Heilige, besteht nicht darin, dass wir uns alle super sympathisch finden, auch wenn ich hoffe, dass das der Fall ist. Besteht auch nicht darin, dass wir alle das gleiche Hobby haben oder den gleichen Beruf oder die gleichen Interessen. Es besteht auch nicht darin, dass wir den gleichen Fußballverein oder was ich für Sport toll finden. Wir kommen als allererst zusammen, um aufs Wort Gottes zu hören, um von Gott zu lehren. Unsere Gemeinschaft besteht darin, dass wir vereint sind in Christus und in der Wahrheit, die durch Christus uns offenbart wird und nicht in einem angenehmen Leben. Und wir kommen auch zusammen, um das Brot zu brechen, um die Sakramente gemeinsam zu feiern. Wir versuchen regelmäßig Abendmahl zu feiern. Und wir versuchen auch zu taufen, die getauft werden sollen. Wir kommen auch zusammen, um zu beten. Und wenn wir sonntags zusammenkommen, um Gottesdienst zu feiern, heißt es nicht, dass der Pastor, der vorne steht, derjenige ist, der betet. Die Gemeinde stimmt in das Gebet des Pastors mit ein. Der Pastor betet im Namen der Gemeinde, wenn man so will, zu Gott, dem Vater, durch Jesus Christus in der Kraft des Geistes. Wir sehen, das ist die Gemeinschaft der Heiligen, wie sie uns in Apostelgeschichte beschrieben wird. Eine Gemeinschaft, die nicht zusammengekommen ist, weil sie sich super geliebt hat. Auf jeden Fall nicht nach weltlichen Maßstäben. Sie haben sich wahrscheinlich geliebt nach Christi-Maßstäben. Aber wir müssen uns vorstellen, dass dort, als Petrus gepredigt hat, auf einmal Menschen zum Glauben gekommen sind, die vielleicht Tage zuvor noch sich lustig gemacht haben über die Apostel. Die vielleicht, wenn sie Petrus oder Johannes oder wen auch immer auf den Straßen gesehen haben, sich gedacht haben, ah, schaut an, die sind diesem Jesus nachgefolgt. Wo ist er jetzt, dieser Jesus? Es sind vielleicht Leute gewesen, die in der Volksmenge standen vor Pilatus und geschrien haben, kreuzigt ihn. Wir lesen in der Apostelgeschichte, dass viele der obersten Priester und Schriftgelehrten zum Glauben kamen. Leute, die aktiv Pläne geschmiedet hatten, Christus umzubringen. Wenn wir die Apostel gewesen wären oder die Jünger Jesu gewesen wären, es wären nicht die Leute gewesen, die wir in unsere Gemeinden eingeladen hätten. Es wären nicht die Leute gewesen, mit denen wir Gemeinschaft gesucht hätten. Und dennoch hatten sie wahrscheinlich eine der kostbarsten Gemeinschaften, die man haben konnte. denn sie waren vereint in Christus, in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft der Heiligen, im Brotbrechen und im Gebet. Das kennzeichnet die Gemeinschaft. Nicht, dass wir Hobbys haben oder dass es die Leute sind, mit denen wir tagtäglich rumhängen, sondern dass es unsere Geschwister sind, die wir lieben in Christus. Und genauso war es mit dem Volk Gottes. Das Volk Gottes wird nicht aufgefordert, ein Familienfest zu feiern. Das Volk Gottes wird auch nicht aufgefordert, ein Freundestreff zu machen. Das Volk Gottes wird aufgefordert, zusammenzukommen, um die Opfer darzubringen. In Vers 17 heißt es, du darfst aber in deinen Toren nicht essen von dem Zehnten, und dann wird alles aufgezählt, wovon sie den Zehnten abgeben sollten, sondern du sollst das essen, was du opferst, und deine Gaben sollst du essen an dem einen Ort, wenn ihr zusammenkommt, wenn ihr nämlich zusammenkommt, um eure Opfer darzubringen. Dann sollten sie essen. Wir können auf Vers 11 lesen, und so soll es sein, an den Ort, den der Herr, euer Gott, erwählt, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Dorthin sollt ihr alles bringen, was ich euch gebiete, eure Brandopfer und eure Schlachtopfer, eure Zehnten und das Hebopfer von eurer Hand und all eure auserlesenen Gelübde, die ihr dem Herrn geloben wird. Und ihr sollt fröhlich sein vor dem Herrn, eurem Gott, ihr und eure Söhne und eure Töchter, eure Knechte und eure Mägde und auch der Levit in euren Toren, der in euren Toren ist, denn er hat keinen Teil noch Erbe mit euch. Gleiche Ansage, sie sollen all ihre Opfergaben, all ihre Gelübdeopfer, alles, was Gott gehört, sollten sie vor ihn bringen, um Gott dort dadurch anzubeten. Genau das ist das, was wir tun, wenn wir Sonntag zusammenkommen. Wir bringen nicht unsere Interessen, wir bringen nicht unsere Hobbys, wir bringen nicht unsere politischen Einstellungen, sondern wir bringen uns als lebendige Opfer zur Anbetung Gottes zusammen. Wir kommen zusammen, um Gott zu dienen, um Gott Ehre zu geben, um auf sein Wort zu hören, nicht auf unsere Interessen. Die Gemeinschaft der Heiligen basiert nicht auf Hobbys, sondern sie basiert auf das, was Christus für uns getan hat. Auf sein Opfer. Das ist das Erste, was wir sehen, die Gemeinschaft der Heiligen. Das Zweite, was wir sehen in allen Versen, ist die Verantwortung des Einzelnen, diese Gemeinschaft zu suchen. Die Verantwortung des Einzelnen. In beiden Fällen sagt Mose, ihr und eure Söhne. Auch in Vers 18, du und dein Sohn und deine Tochter. Mose oder Gott durch Mose spricht als erstes die an, die vor ihm standen und die es gehört haben. Eure Verantwortung ist es, zum Tempel zu kommen. Eure Verantwortung ist es, Gott in richtiger Weise anzubeten. Eure Verantwortung ist es, nach Jerusalem zu ziehen. Und das ist die Verantwortung, die wir auch im Neuen Testament sehen, die wir im gesamten Testament, im gesamten Wort Gottes lesen. Erinnert euch daran, als Elia verzweifelt war, weil das Volk Gottes genau das getan hat, was sie nicht tun sollten. Und Elia vor Gott verzweifelt sagt, niemand bete dich an. Und was sagt Gott? Doch, ich habe mir 7000 Seelen zurückgehalten. Nicht die präziseste Zahl, aber eine sehr präzise Zahl. Gott achtet auf das Individuum und achtet darauf, wer ihm Ehre bringt und wer ihn anbetet. Und wir stehen in der Verantwortung, dass wir vor Gott kommen und ihn anbeten. Und wir können uns nicht in der Masse entschuldigen, wir können uns nicht mit irgendwas entschuldigen, was uns aufgehalten hat, sondern Gott fordert uns auf, als jeden Einzelnen, dass wir in der rechten Haltung zu ihm kommen, um ihn anzubeten. Und dass wir die Gemeinschaft suchen. Gott fordert uns nicht nur auf, dass wir zu Hause unsere Bibel lesen und beten und dass wir das mit der Familie machen, sondern er fordert uns auf als Individuum, dass wir die Gemeinde aufsuchen. Natürlich, es gibt Fälle, wo es nicht mehr möglich ist, weil man alt wird oder weil man krank ist. Aber generell, solange wir das noch können und es in unseren physischen Kräften steht, sollten wir die Verantwortung wahrnehmen, dorthin zu kommen. Anzunehmen. Wir stehen einzeln in der Verantwortung, Gott anzubeten. Paulus und die Apostel schreiben Briefe an Gemeinden. Und wir können schnell denken, es geht nur um die Gemeinde. Aber ist euch aufgefallen, wie oft Paulus Individuum, einzelne Leute in der Gemeinde anspricht, beziehungsweise über sie schreibt und sie auffordert, den Frieden der Gemeinde zu wahren. Philipperbrief, ein Brief, der durchgehend eigentlich von Freude gekennzeichnet ist, hat einen Abschnitt, der mich jedes Mal zum Staunen bringt drin, nämlich wo Paulus einzelne Personen in der Gemeinde auffordert, ihren Streit beizulegen, sich nicht mehr über Kleinigkeiten zu streiten, sondern zusammenzukommen in Liebe und in Freude vor Gott. Jeder Einzelne steht in der Verantwortung, auch wenn wir Teil der Gemeinde sind. Und wir dürfen es nicht unterschätzen und wir sollten es auch niemals unterschätzen, wie sehr Gott darauf achtet, was wir als Individuum tun, besonders in der Anbetung. Wir sollten auch niemals unterschätzen, wie sehr Gott es wertschätzt, dass wir die Gemeinschaft fördern und unterstützen. Achtet darauf, wie die Gemeinschaft hier beschrieben wird. In Vers 12 heißt es, und ihr sollt fröhlich sein vor dem Herrn, euren Gott, ihr und eure Söhne und eure Töchter und eure Knechte und Mägde und so weiter. Wir müssen als Individuum dazu beitragen, dass wenn wir zusammenkommen, dass es etwas Fröhliches ist, worüber wir uns freuen. Oder Vers 18, sondern vor dem Herrn, dein Gott, sollst du es essen. Die Teile der Opfer, die sie essen durften. Und die wurden gegessen, nachdem der Gottesdienst, der Opfergottesdienst geschehen ist. Danach wurden die einzelnen Teile gegessen. Gemeinschaft im Volk Gottes, Gemeinschaft in der Anbetung endet nicht, wenn der Pastor den Segen gesprochen hat und Amen sagt. Die Gemeinschaft geht weiter. Ansonsten könnte ich euch jeden Sonntag um 11 Uhr hier raustreiben und sagen, unsere Pflicht ist getan und wir haben unsere Gemeinschaft erfüllt und wir können alle wieder nach Hause gehen. Die Anbetung Gottes, wenn auch nicht in dem Rahmen des Gottesdienstes, aber in der Gemeinschaft, geht weiter. Denkt daran, was wir heute Morgen gehört haben, dass wir einander lieben sollen. Wie sollen wir füreinander sorgen und uns umeinander kümmern, wenn wir die Gemeinschaft, die wir haben, vermeiden? Wenn wir uns nicht austauschen, wenn wir unsere Geschwister nicht fragen, wie geht's euch, wofür können wir beten? Die Gemeinschaft ist wichtig und jeder Einzelne, jedes Individuum ist verantwortlich dafür, dass er diese Gemeinschaft aufsucht. Das Dritte, was ich betrachten möchte mit euch heute Morgen, heute Abend, ist die Verantwortung der Familie bzw. der Eltern. Und ich weiß, es ist für eigentlich alle von uns hier erst einmal fremd, weil wir keine Kinder haben. Und dennoch sehen wir im Wort Gottes immer, und wir können es nicht ignorieren, dass Wert auf die Familie gelegt wird und dass die Eltern Verantwortung für die Familie haben. Ich habe gestern einen interessanten kurzen Blogartikel gelesen, und das war nicht beabsichtigt, aber der Schreiber hat berichtet, wie er bei einer Konferenz war und einem der Redner wurde in so einer Frage- und Antwort-Session die Frage gestellt, warum haben wir immer weniger Jugendliche in unseren Gemeinden? Warum verlassen die Kinder irgendwann die Gemeinden? Und die Antworten, die wir oft suchen, sind, oh, es ist ihnen zu altmodisch geworden oder es hat keine Verbindung mehr zu ihrem Alltag, wir müssen moderner werden. Und dieser Redner hat eine interessante Antwort gegeben. Der Redner hat nämlich gesagt, das Problem ist, dass die Eltern den Kindern vorleben, dass die Gemeinde und zur Gemeinschaft der Heiligen zu kommen nicht mehr wichtig ist. Und als Amerikaner hat er das Beispiel gebracht, wenn es draußen 30 Grad ist und alle meine Freunde an den Strand fahren, fahre ich mit meiner Familie an den Strand oder fahre ich mit meiner Familie in den Gottesdienst? Wenn ich mit meiner Familie an den Strand fahre, dann gebe ich meinen Kindern das Signal, dass der Gottesdienst nicht so wichtig ist und dass ich ihn mal ausfallen lassen kann. Und das ist die Verantwortung, die wir, so Gott will, eines Tages alle einmal tragen werden, dass wir unsere Kinder dabei helfen und sie dabei unterweisen und sie dabei unterrichten, dass der Gottesdienst und damit die Gemeinschaft der Heiligen wichtig ist, dass wir sie aufsuchen. Gott sagt hier in Vers 18, sondern vor dem Herrn, dein Gott, sollst du es essen an dem Ort, den der Herr, dein Gott, auserwählen wird, du und dein Sohn und deine Töchter und dein Knecht und seine Magd. Und der Levit. Aber der Levit konnte sowieso nicht drumherum, der musste dort sein, um zu opfern. Aber seht ihr, wie Gott die Verantwortung dafür, dass die Familie zum Gottesdienst geht, in die Hand der Eltern legt? Und wir sind erzogen worden und wir sind aufgewachsen worden durch unsere Gesellschaft, dass man dem Kind ja nicht die Individualität und die Persönlichkeit klauen soll. Und eine strenge Erziehung ist ganz schlecht fürs Kind. Und wir können darüber diskutieren. Und ich glaube, dass eine zu strenge Erziehung wahrscheinlich wirklich schlecht fürs Kind sein kann. Und eine totalitäre Erziehung dem Kind durchaus schaden kann. Ich muss, aber kann. Aber das Wort Gottes macht hier keine Ausnahme, wenn es darum geht, Gott anzubeten. Eines Tages werden alle Eltern, die jetzt schon Eltern sind, und so Gott will, wir eines Tages vor Gott stehen. Und wir müssen vor Gott Rechenschaft ablegen, was unsere Kinder gemacht haben, solange wir noch die Verantwortung für sie hatten. Und Gott wird uns fragen, ob wir unsere Kindern beigebracht haben, dass wir sonntags in den Gottesdienst gehen oder nicht. Ich bin davon überzeugt, dass Valentina sonntags morgens vielleicht lieber zu Hause bleiben würde und spielen würde. Zumindest manchmal. Ich weiß es von mir, dass ich früher manchmal keine Lust hatte, in den Gottesdienst zu gehen. Wahrscheinlich die meisten von euch im Kindesalter gingen irgendwann mal durch die Zeit, wo sie nicht in den Gottesdienst gehen wollen. Aber die Alternative gibt es nicht. Josua hat einmal gesagt, ich und meine Familie, wir dienen dem Herrn. Josua hat nicht gesagt, ich und alle in meinem Haushalt, die Lust haben dazu, oder alle in meinem Haushalt, die irgendwann mal glauben, sondern er hat von Anfang an bestimmt, dass er und der Rest seiner Familie das tun werden. Und das ist die Verantwortung. Und wenn wir jetzt nicht, solange wir noch keine Kinder haben, solange wir vielleicht noch Single sind, wenn wir uns jetzt nicht die Angewohnheit antrainieren, dass Sonntag der Tag des Herrn ist, wo wir zusammenkommen als Gemeinde, um ihn anzubeten, wenn wir uns das nicht antrainieren, dann werden wir es uns später nicht antrainieren, wenn wir Kinder haben. Ich habe keine Kinder, aber alle Eltern, die ich bis jetzt gesprochen habe, haben gesagt, das Leben mit Kindern wird nur schwieriger. Alle Organisationen und alle Ordnung, die man hat, werden teilweise über den Haufen geworfen. Aber eine Ordnung darf niemals über den Haufen geworfen werden, dass ich und mein Haus dem Herrn dienen. Und nicht, weil ich Pastor bin, sondern weil ich Teil des Volkes Gottes bin. Und ich glaube, deswegen legt Gott hier so viel Wert darauf, dass das Volk Gottes zusammenkommt. Ich glaube, die Feste, die Gott im Alten Testament eingeführt hat, 3 Stück im Jahr, waren nicht nur dafür da, dass das Volk sich erinnert, sondern waren auch dafür da, dass das Volk sieht und zusammenkommt. Gott hätte mehr als einen Altar in Israel aufbauen können. Gott hätte sich dazu entscheiden können, in jedem Gebiet einen Altar und entsprechende Priester aufzustellen. Aber Gott wollte, dass das Volk zusammenkommt. Und hier im Neuen Testament, wir haben also in ein Volk weltweit, was sich sammelt in einzelnen Völkern. Aber wir werden eines Tages als ein großes Volk zusammenkommen. Eine Gemeinschaft mit unseren Geschwistern haben, wenn wir einziehen in den neuen Himmel und die neue Erde. Wenn Christus zu uns kommen wird und er wird unser Gott sein. Wir sind sein Volk. Und wir dürfen jetzt, wenn wir sonntags zusammenkommen, diese Gemeinschaft genießen. Ich weiß nicht, wir denken manchmal, ah, Sonntag ist wieder Gottesdienst und wir kommen zusammen. Aber wir verpassen den Punkt, dass wir sagen, Sonntag ist Gottesdienst. Wir schmecken einen Teil des Himmels. Wir haben Gemeinschaft mit unseren Geschwistern. Und ich weiß nicht, ob es euch so geht wie mir. Ich habe viele Freunde gehabt. Mit den meisten Freunden habe ich keinen Kontakt mehr, weil sie Christus nicht kennen. Aber jedes Mal, wenn ich mich mit den Freunden, mit denen ich Theologie studiert habe oder die ich durch Gemeinden kenne, treffe, ist es eine der kostbarsten Gemeinschaften, die man haben kann. Jedes Mal, wenn ich sonntags in den Gottesdienst komme, manchmal bin ich krank, manchmal habe ich die Nacht davor nicht gut geschlafen, manchmal habe ich vielleicht zu viel gearbeitet die Woche über und bin kaputt, aber ich kann keinen einzigen Sonntag sagen, dass ich nach Hause gekommen bin und gesagt habe, boah, ich hatte keine Freude. Jeder Sonntag ist ein Stück Himmel auf Erden. Wir haben es am Mittwoch im Gebetskreis gelesen in Hebräer, wie der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, wenn wir zusammenkommen, kommen wir nicht zu dem Berg voller Feuer, sondern wir kommen zum Berg Zion, wo wir Gemeinschaft haben mit unseren Geschwistern und mit den Vollendeten und mit den Engeln im Himmel. Wenn wir zusammenkommen, um Gottesdienst zu feiern, stimmen wir nur in den Gottesdienst ein, der im Himmel schon gefeiert wird. Und wir haben ein Stück Himmel auf Erden und wir dürfen nicht anfangen, diese Gemeinschaft zu verpassen. Und wir sollten uns darauf freuen. Lasst uns beten.